Mein Predigtthema heute lautet ein Bild vom Himmel. Ich möchte euch gerne ein Bild vom Himmel malen. Nein, nicht vom planetaren Himmel, wenn wir von der Erdoberfläche in den Weltraum blicken, auch nicht vom Sternenhimmel in der Nacht. Davon gibt es genug und unzählige, prachtvolle Fotos. Und ihr könnt ja im Internet mal googeln, das Stichwort Himmel eingeben und dann staunen. Nein, ich male euch heute ein Bild vom Himmel als der unsichtbaren Wirklichkeit der Wohnung Gottes. Naja, zumindest von den Andeutungen her, die uns in der Bibel gegeben sind. Denn mehr wissen wir ja nicht. Und mehr kann ich euch auch gar nicht sagen. Trotzdem gibt es da einige Bibelworte, die uns den Himmel beschreiben. Es gibt gute Gründe, dass wir uns näher mit dem Himmel beschäftigen. Wie gesagt, einmal spricht die Bibel davon, dass es da noch etwas gibt, das wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können und dass es für Gläubige nach dem Tod in einer anderen Form weitergeht. So eine Vorstellung von der Ewigkeit gibt es sogar in den meisten Kulturen, nicht nur im Christentum. Es gab sie schon bei den Römern, Mayas oder Ägyptern. Die ägyptischen Pharaonen haben deshalb ihre ganzen Schätze mit in ihre Grabkammern in den Pyramiden mitgenommen, damit sie in Luxus und Prunk ihr Leben nach dem Tod weiterführen konnten. Wenn das die Wahrheit ist und es ein Leben nach dem Tod gibt, stellt sich doch die Frage, wer kommt dahin? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen für den Eintritt in den Himmel? Zweitens gibt es unter Menschen, die an Gott glauben, höchst unterschiedliche Vorstellungen vom Himmel, mitunter auch gar keine. Selbst manche Theologen sind der Überzeugung, man könne gar nicht über den Himmel sprechen. Da die Bibel in vagen Bildern die Ewigkeit beschreibe, könne man nichts Konkreteres darüber sagen, wie es im Himmel sein wird. So zumindest ihre Meinung. Stellt sich die Frage, wer hat recht und wie ist es nun wirklich im Himmel? Gibt es einen Himmel und ist er ein schöner Ort, wird es drittens nicht ohne Auswirkungen bleiben, wenn ich mich schon jetzt mit ihm beschäftige. Vorfreude ist eine starke Kraft, die meinen gesamten Alltag auf positive Weise umkrempeln kann. Ich werde meine Prioritäten sinnvoll ordnen, kann gelassener und hoffnungsvoller leben und, ja, auch mit Leid anders umgehen, ohne dass es eine billige Vertröstung ist. Ihr merkt schon, es tut gut, über den Himmel etwas näher nachzudenken. Die Lutherbibel bietet gut 700 Treffer, wenn man in ihr nach dem Begriff Himmel sucht. Aber was verbinden die Autoren der Bibel damit? Meinen sie damit immer das Leben bei Gott nach dem Tod? Schon wenn wir den ersten Vers in der Bibel, also 1. Mose 1, Vers 1 lesen, spüren wir, dass das nicht der Fall ist. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. An dieser und an vielen anderen Stellen in der Bibel ist ganz profan der Himmel gemeint, in dem die Wolken fliegen, an dem die Sterne stehen und in dem sich die Bäume recken. Es geht schlicht um den Raum über der Erd- bzw. Wasseroberfläche. Dann aber beschreibt der Himmel natürlich auch den Wohnort Gottes, so zum Beispiel im Psalm 2, Vers 4, wo davon die Rede ist, dass Gott im Himmel wohnt. Hier ist er gegenwärtig, hier steht sein Thron, von hier aus herrscht er. Es ist auch der Ort seines Hofstaats, der ihm dient und ihn anbetet. Dieser Himmel befindet sich in einer anderen Dimension von Zeit und Raum als unsere sichtbare Erde. Nur in wenigen besonderen Situationen können Menschen einen Einblick bekommen. Da lässt Gott sie sozusagen durch einen Türspalt in diese Parallelwelt schauen. Das geschieht vielleicht ab und zu, aber nicht jeder Mensch, auch nicht jeder Christ, darf und kann da hineingucken. Dieser Himmel ist aber nicht völlig von der menschlichen Welt getrennt. Da Gott in die menschliche Welt hineinwirkt, stehen diese himmlische Welt und die irdische Welt in engem Zusammenhang. Gott kann unmittelbar und sofort Kontakt zu uns aufnehmen und wir als Menschen zu ihm auch. Nur das, was da jetzt gerade im Himmel passiert, können wir nicht hören und auch nicht sehen. wenn Gott uns da nicht eine Offenbarung schenken würde. Und schließlich bedeutet der Himmel den Ort des ewigen Lebens in der Gegenwart Gottes. Diese Vorstellung entfalten die biblischen Autoren in unterschiedlichen Bildern. Sie sprechen etwa von Bildern, die von einem Himmelreich sprechen, das bis in unsere Gegenwart hineinreicht, also nicht nur in der Zukunft liegt. Und dann gibt es Bilder, die nur von dem zukünftigen, endgültigen Himmel bei Gott sprechen. Zunächst ist Gottes Gegenwart schon jetzt erfahrbar, wenn wir in einer Beziehung zu ihm stehen. Der Himmel kommt sozusagen schon in unser Leben hinein. Er ist schon teilweise da, jetzt und hier und ganz real. Wo Gott erfahrbar und spürbar ist, fängt der Himmel an, auch wenn er noch nicht völlig vollendet ist. Wir denken zum Beispiel da an die Verkündigung von Johannes dem Täufer im Neuen Testament. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen, ruft er den Leuten zu. Wir finden in den Evangelien ähnliche Begriffe wie Königsherrschaft Gottes, Reich Gottes oder schlicht das Reich. Das sind wohl alles Synonyme für den Himmel. Über 100 Mal kommen diese Begriffe in den Evangelien vor. Jesus charakterisiert diesen Himmel vor allem in seinen Gleichnissen. Da also ist der Himmel schon gegenwärtig, wo Christen einander vergeben, wo sie für Arme sorgen oder andere schädliche Gewohnheiten aufgeben, wo sie im Sinne Gottes Gutes tun und sein Wesen verkündigen und leben. Daneben sprechen die biblischen Autoren natürlich und auch sehr deutlich von einem zukünftigen Himmel. Da geht es dann um die Ewigkeit bei Gott, die wir normalerweise mit dem Begriff Himmel verbinden. Es geht um einen Ort, an dem wir Menschen noch nicht sind. Auch der künftige Himmel wird mit vielen Bildern beschrieben. Jesus vergleicht ihn mit einem Schatz, einer Perle oder einem Netz. Diese Vergleiche drücken aus, dass es schon Mühe und Entschlossenheit braucht, um in das künftige Reich Gottes zu kommen, aber auch, dass es ein großes Geschenk und eine riesige Freude ist, zu dieser Bewegung dazuzugehören. Weitere Aspekte macht Jesus im Vergleich mit dem Handeln eines Hausherrn und eines Königs klar. Wer in den Himmel kommen will, der soll schon jetzt mit anderen so gnädig umgehen und ihnen vergeben, wie Gott es mit uns tut. Der Himmel wird auch mit einer Stadt verglichen, wo wir wohnen werden, und in der Offenbarung ist die Rede von einem neuen endzeitlichen Jerusalem. Und das wird als herrlicher Wohnort der Gläubigen in der Zukunft beschrieben. Jesus spricht davon, dass er viele Wohnungen für diejenigen bereithält, die ihm nachfolgen. An anderer Stelle erwartet uns ein üppiges Hochzeitsmahl im Himmel. Alles wunderschöne Bilder, die uns Appetit machen sollen auf den Himmel. Aber sind das wirklich nur Bilder, nur Fantasy-Gebilde, nur religiöse Kunstwerke, die sich Menschen ausgedacht haben? Nun, viele biblische Texte beschreiben den Himmel als realen Ort, nicht nur als eine Vorstellung, die irgendwelche frommen Leute in ihrer Seele gefühlt und dann zu Papier oder auf die Leinwand gebracht haben. Wir werden als Menschen eben nicht als Geistwesen auf rosa Wolken schweben und hin und her flitzen wie Engelswesen, die mit Flügeln durch die Lüfte fliegen. Vielmehr wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, eine neue Schöpfung, eine neue Welt mit Wolken, Bäumen und Bergen, mit Menschen in realen, greifbaren Auferstehungskörpern. Der Prophet Johannes spricht davon, wie eine Stadt auf die neue Erde herabkommt, die auf einem Berg steht und die ein Engel genau vermisst und beschreibt. Ein diffuser Geisteszustand sieht anders aus. Der Himmel ist ein tatsächlicher Ort. Das Ende unserer Zeit verspricht nichts Gutes. Unzählige Male wurde das Weltende in Filmen und Büchern mit viel Gewalt und Zerstörung vorhergesagt. Sicher, diese Bilder stammen nicht zuletzt aus der Bibel, allen voran aus der Offenbarung des Johannes. Da ist von einer schrecklichen Apokalypse die Rede, von einem Inferno, das über die Erde fegt. Ja, das stimmt. Aber das letzte Ende sieht in der Bibel doch anders aus. In einem großen Bogen malt die Bibel den Lauf der Geschichte, von der Schöpfung der Welt durch Gott, über die folgenschwere Abkehr des Menschen von Gott und die Entartung der guten Schöpfung bis hin zu einer neuen Schöpfung. Die ersten Verse der Bibel sprechen von der Erschaffung einer Welt, die sehr gut war. Die letzten Kapitel der Bibel beschreiben, wie diese Schöpfung wieder erneuert wird. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Nicht nur die Menschheit hat demnach unter der Abkehr von Gott zu leiden, der erste Mensch, Adam, zusammen mit Eva, haben die gesamte Schöpfung in eine unheilvolle Entwicklung des Sündenfalls hineingezogen, mit dem tödlichen Virus infiziert. Am Ende der Zeit steht nun aber die Erlösung der gefallenen Schöpfung. Nicht nur Menschen werden erlöst werden, sondern die gesamte Schöpfung, der gesamte Kosmos wird von der Vergänglichkeit befreit werden. Es gibt dann eine Verwandlung, eine Metamorphose der Alten in eine neue Schöpfung. Das ist das letzte Ziel. Damit schließt sich der große Kreis der Geschichte. Gott gibt seinen ursprünglichen Plan mit der Schöpfung nicht auf. Kein Wunder, Gott bezeichnet seine Schöpfung ursprünglich als sehr gut. Es gibt keinen Grund, die Grundidee der Schöpfung zu entsorgen und auf den Müll zu schmeißen. Gott wird die Schöpfung nach ihrem Vergehen wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen und ihrem ursprünglichen Zweck zuführen. Der Himmel wird also mehr mit der Erde zu tun haben, als uns klar ist. Bilder von einem Schlaraffenland, wo uns die Hähnchen in den Mund fliegen, die können wir getrost vergessen und löschen. Christen erwartet letztlich nicht die Erlösung von der Erde, sondern auf der Erde. Die Vorstellung, dass eine verstorbene Person als Geist weiterlebt, ist weit verbreitet. Gerade im okkulten Bereich und da im Spiritismus spuken Geister, die den Leuten Angst machen und poltern und wimmern oder sich sonst irgendwie bemerkbar machen. Und nicht nur wenige Menschen glauben dann auch, dass die Welt nach dem Tod von solchen tanzenden Geistwesen voll sein werde. Oder es gibt das Nirvana im Buddhismus, in dem der Mensch sich nach etlichen Umwegen, wo er reinkarniert wird, schließlich als Individuum aufgeht und erlischt. Also erstmal ein paar Leben haben, als Mensch, als niederes Tier, also als Elefant, Ameise oder Affe, und dann die Erlösung erleben und wie ein Stück glühende Kohle erlöschen. Ich kann mich erinnern an einen Science-Fiction-Film, wo dann der Hauptdarsteller am Ende zu einem neuen Stern im Universum mutiert und hell strahlt. Die Bibel zeichnet ein anderes Bild und spricht von einer konkreten, körperlichen Auferstehung. Allerdings nicht einfach im Sinne einer Rückkehr, wie etwa bei Lazarus in Johannes 11. Der kam ja bei seiner Totenauferweckung mit seinem gleichen Körper wieder aus der Grabhöhle herausgekrochen. Es war sein gleicher menschlicher Körper wie vorher. Nein, Gläubige kriegen einen neuen geistlichen Körper. Das meint nicht einen körperlosen Geist, nicht ein transparentes, durchsichtiges Wesen, sondern geistliches Wesen meint ein vom Heiligen Geist durchdrungenes Wesen, ein Mensch, der vollkommen im Einklang ist mit dem Heiligen Geist. Die Identität und Individualität der Himmelsbewohner in der Ewigkeit ist demnach nicht ausgelöscht. Vielmehr werden wir als einzelne, erkennbare und unverwechselbare Personen auferstehen. Auch davon redet die Bibel. Im Gleichnis vom armen Lazarus wird dieser von dem reichen Mann jenseits des Abgrunds eindeutig erkannt. Auch Jesus spricht davon, dass Abraham, Isaak und Jakob im Himmel zu Tisch sitzen werden. So eine Aussage macht nur Sinn, wenn sie als Personen erkennbar sind. Dieser Auferstehungskörper wird also Elemente unseres bisherigen Körpers haben. Schließlich war Jesus nach seiner Auferweckung als Jesus von Nazareth erkennbar. Er trug zum Beispiel noch die Nägelmale der Kreuzigung an sich. Trotzdem wird der neue Körper auch völlig neue Eigenschaften haben. Es wird ein vollkommener Körper sein, der unverweslich ist, also dauerhaft frisch, makellos, unverwüstlich. Dieser Körper erscheint verwandelt, weil alle Elemente der Vergänglichkeit durch den Sündenfall fehlen. Er wird herrlich sein und vor Kraft strahlen, nicht altern oder krank sein. Um zu verstehen, wie das Leben nach der Auferstehung sein wird, können wir auf die Berichte von Jesus nach seiner Auferstehung schauen. Er war zu erkennen, war physisch erfahrbar, er wanderte, aß und trank und grillte für die Jünger. Paulus bestätigt in Philipper 3, Vers 21, dass Christen einen Auferstehungskörper wie Jesus bekommen werden. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Jesus ist uns Christen also in der Art seiner leiblichen Auferstehung vorausgegangen. Diejenigen, die zu ihm gehören, werden ihm auf dieselbe Weise folgen. Wenn wir das einmal zusammenfassen, dann können wir sagen, es wird alles andere als langweilig sein im Himmel. Eintöniges Harfespielen auf einer Wolke wird nicht zum Programm gehören. Die Auferstandenen werden auch nicht ausschließlich vor dem Thron Gottes stehen und Tag ein, Tag aus Halleluja singen. Oder in einer kalten und sterilen Stadt aus Gold und Edelsteinen gefangen sein und das auch noch toll finden müssen. Gott ist nicht langweilig. Daher wird auch der Himmel von seiner kreativen Gegenwart durchdrungen sein. Der Himmel wird uns sehr vertraut sein. Wir werden vieles tun, was wir hier auf der Erde tun, nur mit positivem Vorzeichen, ganz ohne die Auswirkungen der Trennung von Gott. Er selbst wird wieder unter den Menschen wohnen. Wir werden uns dort zutiefst zu Hause fühlen. Wir werden das Gefühl von Heimat und Ruhe empfinden, endlich dort angekommen sein, wo wir schon immer hin wollten, und es wird uns von dort nichts mehr wegziehen. Wir werden Luft zum Atmen haben, Früchte zum Essen. Wir werden zusammen essen und trinken, erzählen und lachen und es uns gut gehen lassen. Wir werden in einer umwerfend schönen Schöpfung leben, ohne Leid, ohne irgendeinen Mangel, in bester Freundschaft mit Gott und mit sinnvollen Aufgaben. Ja, wir werden da im Himmel auch etwas Nützliches tun. Bloß es wird keine mühevolle, schweißtreibende und stupide Arbeit sein. Es wird uns Spaß machen, Gott zu dienen und für ihn da zu sein. Es wird Berge zum Wandern, Instrumente zum Musizieren, Wälder zum Erkunden und Durchstreifen geben und vieles, vieles mehr. Für eine Schöpfung ohne Berge, Musik und Wälder hat Gott uns Menschen einfach nicht gemacht. Der Himmel wird uns unendliche Möglichkeiten bieten, sinnvolle Momente zu erleben. Es wird ganz bestimmt nicht stressig werden, denn wir werden auch genügend Zeiten der Ruhe haben. Mit allem, was wir tun, werden wir Gott loben. Es wird für ewige Zeiten eine große Harmonie im Himmel herrschen. Wir werden die Person sein, als die Gott uns schon immer gesehen hat. Die Geretteten werden mit dem zusammen sein, der uns gemacht hat und für den wir gemacht wurden, für Jesus Christus. Und wir werden an dem Ort sein, für den wir eigentlich geschaffen wurden und so in vollkommener Weise zur Ruhe kommen. Daher hat Leid in dieser neuen Schöpfung keinen Platz mehr. Gott wird im Himmel jede Träne höchstpersönlich wegwischen. Viel Leid müssen wir heute erleben, in unserer kleinen und auch in der großen Welt. Das lässt sich alles jetzt noch nicht beseitigen. Viel zu viel müssen wir noch ertragen. Manches Leid bei mir oder anderen kann ich lindern. Und ich sollte da auch nicht die Hände in den Schoß legen und nur auf die Ewigkeit warten, sondern auch beherzt und großzügig anpacken, um Dinge zu verändern und zu verbessern. Andererseits darf ich mich aber auch nicht überfordern und mich selbst vor lauter Helferdiensten aufgeben. Ich kann nicht die ganze Welt retten. Es wird weiterhin Leid geben. Und ich kann auch nicht um jeden Preis dem Leid aus dem Weg gehen. Christen brauchen diese Perspektive auf den Himmel. Nicht umsonst ruft Paulus dazu auf. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Eine Ausrichtung auf die Zukunft, die tut gut und bleibt nicht ohne Auswirkungen für die Gegenwart. Und bis es soweit ist, wird Gott einen wunderbaren Ort vorbereitet haben, den Himmel. Amen.